Lukas, Kapitel 24, die Verse 1 bis 12. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Früh die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das all den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht.
Wir haben ja jetzt diese Predigtreihe gehabt, Augenzeugen von Ostern. Und wir begegnen hier jetzt einigen Frauen, über die wir schon am Karfreitag auch einiges gehört haben. Menschen, die das so unmittelbar erlebt haben, für die ist das wahrscheinlich ein ganz, ganz tiefer Eindruck gewesen. Wenn du etwas erlebst, so ganz direkt, dann merkst du dir das dein Leben lang. Jetzt haben wir heute versucht, in der Früh, 8 Leute von uns, auf den Berg, auf den da hinten hinaufzugehen. Wir haben es auch geschafft, ja. Und den Sonnenaufgang dort zu erleben und auch da in besonderer Weise an die Auferstehung zu denken. Das war auch was Besonderes. Und ich hoffe, dass ihr und dass wir uns das wirklich in Gedanken bewahren werden. Und wie wir da so weggegangen sind und wie ich da so gehört habe, wie alle quatschen und reden miteinander über viele Dinge und wie es schwierig war, jetzt schon aufzustehen und so weiter, da haben wir gedacht, die Frauen, die damals gegangen sind, ob die viel geredet haben oder ob sie geweint haben. Ich möchte euch einladen, dass wir uns wirklich in diese Frauen hineinversetzen, dass wir uns wirklich versuchen, ein bisschen zu empfinden, was sie so erlebt haben, was sie so gedacht haben. Der Text, den wir vorgelesen bekommen haben, beginnt absichtlich mit dem letzten Vers aus dem vorigen Kapitel. Und da heißt es: Sie hatten die Sabbatruhe eingehalten. Am Sabbat, am 7. Tag der Woche, ruhte Gott von seinem Schöpfungswerk. Und er hat alles angeschaut und hat gesagt: Es ist wunderbar. Es ist vollbracht und es ist wunderbar. Es liegt eine Karwoche hinter uns. Und manche Leute haben das vielleicht auch bewusst erlebt. Und ich hoffe, auch wir haben immer wieder daran gedacht, was Jesus in dieser Woche und auch natürlich schon in den Jahren vorher erlebt hat, gemacht hat, getan hat, gesagt hat. Was er dann auch vollbracht hat am Kreuz. Als er sagte: Es ist vollbracht, und als er gestorben ist, gekreuzigt, auf die grausamste Weise hingerichtet von seinen Geschöpfen. Es ist vollbracht. Und die Welt und Gott im Himmel schaut drauf und sieht, dass das Erlösungswerk vollbracht ist. Vollständig und perfekt, wunderbar. Drum ruht jetzt alles. So mussten die Frauen auch den letzten Tag der Woche, den siebten Tag, ruhen. Es ist mir nicht ganz klar, ob sie schon am Karfreitag Salben eingekauft haben oder zusammengerührt oder am Ostersonntag ganz in der Früh. Jedenfalls am ersten Tag in der Woche konnten sie aufbrechen, ganz früh. Vorher war es ihnen nicht erlaubt. Mit diesem ersten Tag der Woche beginnt auch ein völlig neues Zeitalter, ein völlig neues Zeitalter. Es beginnt etwas ganz Neues im Heilsplan Gottes. Und das werden diese Frauen jetzt erleben, aber sie wussten es noch nicht. Übrigens freuen wir uns eigentlich auf den ersten Tag der Woche, wenn wir am Sonntag, den wir jetzt feiern, hierher kommen. Oder könnt ihr auch noch ein bisschen weiterdenken, ist für uns der Wochenbeginn positiv besetzt oder stöhnen wir schon wieder eine ganze Woche und ich freue mich schon wieder aufs Wochenende, so wie es uns wirklich sehr oft durch die Medien vermittelt wird. Also wenn ihr Ö3 hört, dann hört man am Montag in der Früh, wie schön ist, dass bald wieder Wochenende ist. Nicht? Also ich will nur sagen, Gott beginnt etwas ganz Neues jede Woche und das kannst du feiern. Das können wir wirklich immer wieder neu feiern. Wir dürfen uns darauf freuen, dass wir immer wieder etwas Neues mit Gott erleben können, dass er etwas Neues anfängt mit dir. Insofern könnte jeder Sonntag auch eine Auferstehung sein. Aber wir schauen uns jetzt diese Frauen an. Wer waren sie? Im Vers 10 werden Namen genannt. Maria aus Magdala. Maria, die Mutter des Jakobus. Und jetzt sage ich in Klammer, und von Jesus. Bei Jakobus war der Bruder von Jesus, der leibliche. Johanna. Gibt es aber auch noch im Markus eine Salome, die Mutter der Söhne des Zebedäus, also das waren zum Teil die Mütter und die Verwandten der Jünger. Und noch andere Frauen steht da noch dabei, also es sind mehrere noch, die nicht namentlich erwähnt sind. Diese Frauen waren die letzten Zeugen oder die nächsten Zeugen des Todes Jesu, aus der Anhängerschaft. Natürlich waren dort die Soldaten, von denen wir am Freitag gehört haben, der Hauptmann, vielleicht noch manche von den männlichen Jüngern, die meisten waren davongelaufen. Und die Frauen standen in der Nähe des Kreuzes und haben dieser furchtbaren Hinrichtung zugesehen. Und wir haben am Freitag schon darüber nachgedacht, was diese wohl empfunden haben. Ich bin auch kein Freund von Gewaltszenen in Filmen und so weiter. Ich schaue da nicht hin. Ich leide drunter. Aber sie hatten das sehen müssen. Wie schaut es in dem Herz seiner Mutter aus, wenn sie sieht, dass ihrem Sohn das angetan wird? Und sie waren alles Jesus nahestehende Menschen. Wie sind sie dorthin gegangen? Könnt ihr euch das vorstellen? Aber zuerst denken wir mal nach, was hatten sie eigentlich vor? Sie haben mit kostbaren Substanzen, und das waren sicherlich sehr teure Sachen, diese Salben, die sie da hatten, vor Jesus den Leichnam einzusalben, zu balsamieren. Und das war jüdische Tradition. Und ein bisschen müssen wir uns jetzt mit den Begräbnissitten auseinandersetzen, die in diesem Land und in dieser Zeit üblich waren. Jesus ist am späten Nachmittag, am Karfreitag, verstorben und in aller Eile musste er begraben werden, weil es war das jüdische Gesetz aus dem 5. Mose 21, dass ein Gehängter nicht über den Sabbat hängen bleiben durfte, damit nicht das Land auch verflucht wird, wie es dort erklärt wird. Und so ist ein heimlicher Jünger von Jesus, nämlich ein gewisser Josef von Arimathea, zum Pilatus gegangen und hat gesagt, gib mir den Leichnam, dass ich ihn bestatte. Und Pilatus hat es erlaubt. Josef war ein vornehmer Mann, er war Mitglied des Hohen Rates, er war einer derer, die in diesem Kreis gesessen sind, die auch über Jesus geurteilt haben, aber es wird ausdrücklich erwähnt, dass er nicht dem zugestimmt hat. Es gibt zwei Möglichkeiten, er war nicht dabei, was anzunehmen ist, oder er hat dagegen gestimmt oder sich enthalten. Da aber dieser Hohe Rat zu einer Zeit zusammengetreten ist, wo er üblicherweise nicht zusammengetreten ist, war so eine Art Schnellgericht, ja, ist es leicht möglich, dass Josef gar nicht davon gewusst hat. Ein zweiter hat ihm übrigens geholfen, Jesus zu begraben, den wir auch kennen. Es wird im Johannesevangelium erwähnt, es war Nikodemus. Josef und Nikodemus haben Jesus notdürftig sozusagen in ein Grab gelegt. Und dieses Grab war ein Felsengrab. Ihr habt es am Anfang bei der Begrüßungsfolie sowas gesehen, von innen hinaus fotografiert. Und ich war ja jetzt vor kurzem in Jordanien und habe viele, viele solche Gräber gesehen. Die Menschen, vor allem die reichen Menschen, die hatten das Bedürfnis, sich eine ordentliche Wohnstätte für ihren Leichnam zu machen. Also sie haben eine nach außen hin meist schön gestaltete Grabhöhle meißeln lassen, meistens selber haben sie es nicht gemacht, mit einem Loch hinein und drinnen wurden dann die, meistens für die ganze Familie, Sarkophage hineingestellt oder auch nur so die Leichen bestattet. Konnte man die Türe wieder zumachen und diese Fassaden sind heute noch zu besichtigen. Nicht so viel in Jerusalem. Da gibt es eine Stelle, wo man sagt, das könnte das Felsengrab sein und die andere Stelle ist unter der Grabeskirche. Da merkt man nichts mehr, weil so viel drüber gebaut ist und dann kriecht man dann unten so rein. Ist möglich, dass es dort war. Keiner weiß es wirklich genau. Jedenfalls war Josef so reich, dass er sich ein Familiengruft geleistet hat und die war noch nicht benutzt. Also noch niemand von der Familie von Josef war verstorben, dass er drinnen gelegen ist. Übrigens ist, denke ich, wir haben auch heute immer wieder, sehen wir, dass das große Grüfte gebaut werden, große Mausoleen, riesige Paläste für die Toten. Ja? Und je vornehmer jemand ist, desto größer der Palast. Auch für Jesus hat es offensichtlich eine besondere Grabkammer gegeben. Er ist nicht verscharrt worden wie ein Verbrecher irgendwo. Es gibt nämlich auch eine Stelle aus dem Jesaja-Brief, da steht, man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat. Also es gibt viele Stellen im Alten Testament, die auf Jesus und auf sein Leben und auch auf seinen Tod hinweisen. In dieses Grab wurde Jesus gelegt, provisorisch sozusagen. Dann warten wir jetzt ab, bis der Sabbat vorbei ist, und dann beginnt diese Zeremonie, die Salbung. Diese kostbaren Stoffe, was macht man heute mit so kostbaren Stoffen, frage ich euch jetzt einmal. Also was, für was, so Duftstoffe, für was verwendet man das heute? Ja, und die Kinder, wisst ihr das auch, Jugendliche? Die Mädchen wissen das, gell? Damit man gut riecht. Also parfümieren, gut riechen. Die werden sorgsam zubereitet und sind teuer. Die Kostbarkeiten der damaligen Zeit waren Weihrauch, Myrrhe, und das sind beides Duftstoffe, und Gold. Aber das war gleich viel wert. Man konnte, das waren ganz wertvolle Dinge. Und die Menschen, die dort an der in Palästina und in der Gegend gelebt haben, die mit dem gehandelt haben, die sind besonders reich geworden. Das habe ich jetzt auch in Jordanien gesehen, weil dort an der Königstraße war die Weihrauchstraße. Da haben sie den Weihrauch von der arabischen Halbinsel heraufgebracht, und dort sind die Leute ganz reich geworden, weil sie mit diesen kostbaren Dingen Handel betrieben haben. Übrigens, denkt ihr dran, dass zu einer anderen Zeit, am Beginn von Jesu Leben, diese Stoffe auch schon einmal die Rolle gespielt haben. Was wurde ihm gebracht von den Weisen aus dem Morgenland? Weihrauch und Myrrhe und Gold. Diese Salbung konnte natürlich die Verwesung des Leichnams, dass der dann sich auflöst und übrigens mit ziemlich unangenehmen Gerüchen auflöst, nicht verhindern. Aber es war doch noch einmal ein Versuch, sozusagen dem Menschen noch was Gutes, dem Leichnam etwas Gutes mitzugeben. Die Ägypter, die konnten das natürlich noch viel, viel besser, die haben das perfektioniert, sodass der Leichnam balsamiert wurde und dann als eine Mumie geblieben ist. Das hat man aber nur bei sehr ganz reichen Leuten gemacht, und das ist wahrscheinlich dort nicht der Fall, war nicht beabsichtigt. Aber jetzt müssen wir ein bisschen unsere Gedanken auf was richten, was vielleicht unangenehm ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Leichnam Jesu ausgesehen hat? Könnt ihr euch das vorstellen, wie der Körper, zu dem sie hingehen wollten, den sie jetzt salben wollten, wie der ausgesehen hat? Was hat Jesus vorher erlitten? Die haben ihn ja schon gepeitscht, die haben ihn ja schon gequält. Da waren ja nicht nur die Wunden von den Nägeln und der Stich in der Flanke, sondern, und die Wunden der Dornenkrone, sondern da waren ja schon die Peitschenhiebe. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Haut am Rücken und sonst nicht mehr intakt war. Wie grässlich muss dieser Leichnam ausgesehen haben. Er war nur in ein Tuch provisorisch eingewickelt. Warum gehen die Frauen jetzt eigentlich hin? Was wollen sie denn dort machen? Das Blut abwaschen und die Wunden und Striemen reinigen? Können sie dadurch die Schmerzen, die Jesus erlitten hat, wieder gut machen? Können sie das wieder heilen? Können sie das Unrecht rückgängig machen? Wenn man Salben und heilende Substanzen auf einen lebenden Körper bringt, dann kann es wieder Heilung bewirken. Aber dort war ja schon alles tot. Also, ich finde das eigentlich eine sehr, sehr frustrierende Geschichte. Sie gehen hin zu dem Menschen, den sie wirklich geliebt haben, und wollen diesen Leichnam in irgendeiner Form wieder sauber machen, schön machen. Können sie das überhaupt? Vielleicht waren das so ihre Gedanken, wenn sie hingegangen sind, und ihre Gefühle. Oder sie waren traurig, sie waren wütend. Also ehrlich gesagt, man könnte mir gut vorstellen, dass auch eine Wut dabei ist. Warum hat der Pilatus so reagiert? Warum war der Hohe Rat so gegen Jesus? Und warum hat Judas ihn verraten? Also ein Grimm im Herzen, dass man wirklich sich ärgert. Vielleicht waren sie auch enttäuscht über Jesus. Warum hat er sich nicht gewehrt? Warum hat er nicht Einhalt geboten? Warum ist er nicht vom Kreuz herabgestiegen, wie es der eine von den zwei Mitgehängten, oder wie die ihn verspottet haben? Warum hat er sich das alles gefallen lassen? Vielleicht hatten sie auch Angst. Kommen jetzt die römischen Soldaten auch zu uns und verhaften uns? Und es sind ja welche dort vor der Türe, die aufpassen, lassen die uns hinein. Und dann war noch die Sorge da. Sie ist verbrieft, ist biblisch. Sie sorgen sich, wer wird den Stein wegrollen im Markus-Evangelium. Und über allem steht die, glaube ich, vorhandene Pflichterfüllung oder diese Verpflichtung: Wir wollen der Tradition entsprechend den Leichnam Jesu salben. Wir wollen das machen, weil es sich so gehört. Also es gibt viele, viele Gefühle, die durch diese Frauen gegangen sind, und versuchen wir uns da ein bisschen hineinzudenken. Und jetzt kommen sie und das Grab ist leer. Was sollen sie jetzt machen? Was machen wir? Jetzt haben wir umsonst die Salben gekauft. Und die waren teuer. Wer hat ihn weggenommen? Wer hat ihn geklaut? Warst du es, Gärtner? Bring ihn wieder her. Sind alles so Fetzen, die sich ereignet haben, die uns teilweise berichtet sind. Verwunderung und Unsicherheit. In der Übersetzung, die ihr gehört habt, heißt, sie waren ratlos. Und das ist eine Situation, in die wir immer wieder kommen, dass wir ratlos sind. Du weißt nicht mehr, wie es weitergeht. Du kannst das überhaupt nicht erklären, warum die Dinge so sind. Ich weiß nicht, warum ich heute das so erlebe und morgen anders. Ich bin oft wirklich ratlos. Ich bin ratlos über meine Schmerzen. Ich rede nicht von mir jetzt, danke, aber es gibt Dinge, wo ich einfach ratlos bin. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Und wie sie so dort stehen, kommen diese zwei Boten, Engel. Engel sind Boten. Die haben schon irgendwie anders ausgeschaut, weil sie waren ja erschrocken, die Frauen. Sie waren heller irgendwie. Auf jeden Fall reden die zu ihnen. Und jetzt waren sie nicht nur ratlos, sondern sie waren auch noch erschrocken. Also es ist vieles, was in ihren, das war eine Achterbahn, ja, eine Achterbahn der Gefühle. Trauer, Wut, Ratlosigkeit, Furcht. Und jetzt versuche ich ein bisschen zu verstehen, warum die Frauen eigentlich Jesus nicht salben konnten und mussten. Weil bevor die Frauen noch irgendetwas Stümperhaftes wiedergutmachen hätten können, hat Gott diesen zerschlagenen Leib wieder zusammengefügt und ihm neues Leben gegeben. Er hat ihn für die Ewigkeit hergerichtet. Und so wieder hergerichtet, wie es keine Salbe machen könnte. Wir als Menschen können das Unrecht, das Jesus angetan wurde, überhaupt nicht gut machen. Das Unrecht, das wir ihm angetan haben. Sein grässlicher Tod, der musste für uns geschehen. Und wir brauchen ihn überhaupt nicht beschönigen. Wir brauchen nichts Schöneres drüberlegen und sagen, es war ja nicht so schlimm. Ich war ja auch nicht so schlimm. Sondern wir sollen dazu stehen, dass er durch unsere Sünde diesen grässlichen Tod erlitten hat. Das dürfen wir annehmen. Und noch was, Gott kann dein und mein auch noch so verpfuschtes Leben wieder zusammensetzen. Auch das ist die Auferstehung. Übrigens, Jesus ist vorher schon gesalbt worden, bevor er gestorben ist. Auch das habt ihr am letzten Sonntag schon gehört. In Bethanien, ein bisschen außerhalb von Jerusalem, hat ihn eine andere Maria, die Schwester von Lazarus und Martha, gesalbt. Sie hat ihm als Lebenden schon diese kostbaren Duftöle übergegossen. Und ein anderes Mal, wahrscheinlich ein zweites Mal, hat eine Sünderin, und das war möglicherweise Maria Magdalena, auch gesalbt. Also doch möglich, dass wir Jesus salben. Und hier, glaube ich, ist das, was wir wirklich tun dürfen. Wir dürfen dem lebenden Jesus unser Wertvollstes geben als Zeichen unserer Hingabe. So sollen wir ihn dankbar salben, Duftöl bringen. Was war denn die Botschaft der Engel an die Frauen? Sie sagen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Jesus lebt, er ist auferstanden. Und das ist die Botschaft, an der sich heute noch immer die Geister scheiden. Wenn diese Botschaft nicht stimmt, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unsere gesamte Predigt, alles, was wir hier tun im Gottesdienst und was wir als Christen tun, sinnlos. Das ist ein leeres Gerede. Der Bernhard hat es schon vorgelesen, das waren Worte des Paulus. Wenn diese Botschaft aber stimmt, bitte, dann muss das für dich und für mich, dann muss das doch wirklich eine Konsequenz haben. Dann hat erstens der Tod und die Auferstehung Jesu einen Sinn, aber auch eine Herausforderung für mich. Wie ich gläubig werden durfte als Jugendlicher, war mir der Sinn des Lebens das Wichtigste. Ich habe einen Sinn, ein Ziel bekommen. Aber ich merke auch, dass die Verantwortung, die Herausforderung genauso dazugehört. Und dass wir da ständig gefordert sind. Und wenn die Botschaft von der Auferstehung Jesu stimmt, dann hat auch mein Leiden und dein Leiden, dann haben meine und deine Probleme auch einen Sinn, weil es gibt eine Hoffnung. Es gibt einen Plan Gottes, der darüber hinausgeht. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten, er ist auferstanden. Das war die erste Botschaft der Engel. Und die zweite Botschaft: erinnert euch an das, was er euch gesagt hat. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Und dann kommt dieses Zitat, wo er gesagt, dass er ihm gesagt hat, er wird von den Sündern gekreuzigt und er wird nach 3 Tagen auferstehen. Und das gilt auch für uns. Erinnert euch an das, was er gesagt hat. Schaffen wir das doch bitte mehr, dass wir uns mehr an die Worte Jesu erinnern. Erinnern heißt einfach, dass wir sie in uns aufnehmen und lesen und drüber nachdenken, drüber reden, mit Gott ins Gespräch kommen und auch miteinander. Weil die Frauen, eine davon war die Mutter Jesu, die haben diese Worte ständig im Herzen bewegt. Und da sind sie mir ein Vorbild. Von Maria heißt es an vielen Stellen in der Bibel, sie bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Sie hat es aufgenommen und verinnerlicht. Und das hat ihr Leben geprägt. Am Ostermorgen ist also eine komplett neue Zeit angebrochen. Die Zeit der Gnade, der Vergebung und der Hoffnung. Der Tod ist überwunden, die Schuld für die Sünde ist bezahlt und die Auferstehung zeigt, dass Gott Neues, ganz Neues schaffen kann. Gott kann den zerschlagenen, geschundenen, durch die Sünde entstellten Menschen wieder heilen und zu neuem, ewigen Leben erwecken. Haben wir das erlebt? Ja? Habt ihr es erlebt? Das muss man immer wieder erneuern übrigens. Und die Auferstehung gibt uns eine neue und ewige Perspektive für das Leben. Jetzt schon und im Himmel. Ist eigentlich gewaltig. Und die Auferstehung macht alle menschlichen Bemühungen hinfällig, die Schuld abzuwaschen. Wir brauchen den Leichnam Jesu nichts beschönigen. Gott hat das gemacht. Gott hat die Schuld auf ihn gelegt, damit wir rein geworden sind. Und die Engel ermahnen uns, an die Worte Jesu zu denken und uns immer wieder daran zu erinnern. Amen.